Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, falsche Barmherzigkeit und warum er selber lange die Barmherzigkeit in seiner Theologie übersehen hat. Ein Gespräch mit einem, der ein vom Papst gelobtes Buch über das Thema geschrieben hat, mit Walter Kardinal Kaspar.
Herr Kardinal, beim Blick auf vor allen Dingen erstmal politische Umfragen scheint die Barmherzigkeit nicht sehr hoch im Kurs zu stehen. Wenn ich auf AfD und Donald Trump und so weiter schaue, das sind ja nur zwei Beispiele, mehr können wir nennen. Passt die Barmherzigkeit heute überhaupt noch zu uns?
Das deutsche Wort Barmherzigkeit ist lange Zeit etwas aus der Mode geraten, das ist wahr. Man hat es auch mit Nietzsche als Schwäche des Menschen bezeichnet. Es kommt aber jetzt wieder oft unter anderen Worten wie Empathie und Sympathie und Einfühlungsvermögen. Und da ist es ja auch wichtig im Verhältnis zu Kindern, zu Kranken, zu Menschen, die am Rand liegen. Es sind andere Worte also, aber die Sache ist ja wichtig. Jeder weiß, er ist auf barmherzige Mitmenschen angewiesen und wir sind alle letztlich auf einen barmherzigen Gott angewiesen. Insofern trifft das schon die Mitte von Erwartungen von Menschen in einer Gesellschaft, die sehr berechnet, oft sehr kalt geworden ist, ist es sozusagen ein Gegenzeugnis gegen die Art, wie die Welt geworden ist.
Wie Sie Barmherzigkeit gerade umschreiben, bedeutet es also mehr als nur jemandem etwas zu geben?
Barmherzigkeit ist in der Sache eine Grundtugend, die wir in allen Religionen der Menschheit finden, etwa in der goldenen Regel, die findet sich in allen Religionen. Was ich gerne möchte in der Situation, das möchte ich dem anderen tun. Das sind Vorformen, ist ja noch nicht die christliche Barmherzigkeit, aber sind doch Brücken und findet sich in allen Religionen, übrigens auch im Islam. Alle Suren des Korans, mit Ausnahme von ein oder zwei, beginnen mit der Anrufung von Allah als dem Allbarmherzigen oder dem Allerbarmer. Das ist ein anderes Verständnis von Barmherzigkeit natürlich, aber es gibt da eine Gesprächsgrundlage menschheitlicher Art und da sieht man, das ist etwas, was im Menschen angelegt ist. Die christliche Barmherzigkeit geht darüber hinaus, denn die Botschaft vom barmherzigen Gott, so wie wir das verstehen, ist etwas spezifisch Biblisches, schon im Alten Testament, dass Gott sozusagen nicht einfach der Ferne ist und sich herabneigt, selbst Mensch wird, bis ans Kreuz geht. Das findet sich sonst nicht. Das ist nach Paulus die Torheit, aber das ist die spezifisch christliche Botschaft und Christus sagt uns dann, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist.
Um einen alten SPD-Slogan zu gebrauchen, wenn die Zeiten, wie Sie sagen, hart geworden sind, müssen wir dann mehr Barmherzigkeit wagen?
Ja, wir wissen es wagen, übrigens tut es ja auch uns gut, in dem Maße, als ich weggebe, oder also nicht nur etwas gebe, ein Almosen gebe, sondern mich selber gebe, Zeit habe etwa für einen anderen. Das ist schon eine Form der Barmherzigkeit in einer so schnelllebigen Zeit. Da finde ich auch zu mir selber, das macht mich wieder selber glücklich, das kehrt ins eigene Herz zurück. Sicher muss man dazu aufrufen, aber man spricht da etwas an, was sehr viele Menschen brauchen. Und insofern ist es schon ist die Barmherzigkeitsbotschaft eine Antwort auf die Zeichen der Zeit.
Papst Franziskus spricht oft davon, dass Barmherzigkeit ein Name Gottes sei. Es gibt aber noch andere Namen Gottes, andere Begriffe, auch biblische, die für Gott gebraucht werden. Einer, der etwas in Spannung zu Barmherzigkeit stehen kann, ist der Gerechtigkeit. Wie passt das zueinander? Sind der gerechte und der barmherzige Gott nicht irgendwie unterschiedlich?
Ja, das ist ein Einwand, den man oft hört. Aber Gott ist da nicht an unsere Gerechtigkeitsvorstellungen gebunden. Er ist treu, gerecht seinem eigenen Wesen gegenüber. Und das Wesen Gottes wird in der Bibel beschrieben als Liebe. Gott kann sozusagen, wenn er sich selbst treu ist, gar nicht anders handeln als barmherzig sein. Die Barmherzigkeit ist die Art der Gerechtigkeit Gottes. Und es ist die Barmherzigkeit deshalb auch für uns als Christen die Form, wie wir Gerechtigkeit üben sollen. Das Wort, was heißt das gerecht? Ein gerechter Preis, ein gerechter Lohn. Darüber kann man endlos debattieren. Bei jedem Wahlkampf wird darüber gestritten, was das ist. Ich brauche sozusagen Augen, einen Sinn, eine Linse dafür, um zu sehen, was braucht der andere, was ist gerecht und angemessen in einer bestimmten Situation. Und so ist auch für den Christen die Barmherzigkeit die christliche Form der Gerechtigkeit einem anderen gegenüber.
Bereits Johannes Paul II. Und auch Papst Franziskus haben klar gesagt, dass Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sich nicht widersprechen, wie Sie ja gerade auch gesagt haben. Trotzdem gibt es Kritiker, die anmerken, Papst Franziskus würde die Gerechtigkeit der Barmherzigkeit unterordnen. Dem würden Sie widersprechen?
Ich würde so sagen, die Gerechtigkeit ist das Minimum, das wir einem anderen schulden, das wir tun müssen. Aber die Barmherzigkeit geht natürlich weit darüber hinaus. Wenn Sie das Gleichnis vom barmherzigen Samariter nehmen, der ist ja in gar keiner Weise verpflichtet, diesem Armen, den er am Straßenrand findet, und am Schluss noch dem Herbergsbesitzer alles zu bezahlen, was er ausgibt. Die Gerechtigkeit geht weit über hinaus, aber sie unterbietet in keinem Fall die Gerechtigkeit. Im Gegenteil, die Barmherzigkeit öffnet mir die Augen für neue Situationen, die vielleicht unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten noch gar nicht berücksichtigt sind, aber die wechseln ja die Situation der Not und der Bedürftigkeit, so dass die Barmherzigkeit auch, sagen wir, die Gerechtigkeit Wahrnehmung fortführt und vorantreibt. Und eine Gesellschaft wie unsere Zivilgesellschaft ist ja etwa auf die freiwilligen Helfer angewiesen. Es würde gar nichts funktionieren ohne das. Das ist also auch eine gerechte Gesellschaft. Und Gott sei Dank haben wir die soziale Gerechtigkeit bei uns hier in Mitteleuropa. Die Barmherzigkeit aber muss die vervollkommen, anders wie funktioniert ja nichts mehr ohne die Barmherzigkeit in der Familie, im Umfeld, in dem man lebt und in dem man arbeitet, braucht man oder auch heute die freiwilligen Helfer. Ohne das würde etwa bei der ganzen Flüchtlingsproblematik ja nichts mehr funktionieren.
Schauen wir auf eine biblische Geschichte, das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Da gibt es die Perspektive des älteren Bruders, in der sich viele ja wiederfinden können. Er tut immer das, was verlangt wird, was richtig ist, was erwartet wird. Trotzdem bekommt der andere die Vorzugsbehandlung. Da steckt doch was von der Spannung Barmherzigkeit, Gerechtigkeit drin.
Da steckt etwas von der Spannung drin und leider denken auch viele Christen so, nicht? Wir sind anständig, jetzt wollen wir den anderen, den Sünder verzeihen, sie sollen dann auch zur Kommunion dürfen, wenn sie umkehren und Buße tun. Diese Spannung ist drin und trotzdem können wir ja sagen, kann ja keiner von sich sagen, dass er einfach gerecht sei, dass er sündlos ist. Ist also jeder auf die Barmherzigkeit angewiesen. Das ist das Schöne und Große am Christsein, die Botschaft. Du darfst, wenn du bereit bist, wieder neu anfangen. Du bist nie am Ende. Immer hast du bei Gott noch eine Chance. Das ist eine überaus menschliche Botschaft. Im Übrigen, die hat sich ja auch politisch ausgewirkt. Bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg hatten wir Gott sei Dank in Italien, Deutschland und Frankreich Politiker, die gesagt haben, Schluss jetzt. Jetzt haben wir genug Vergeltung geübt. In der ganzen Geschichte hat es immer Kriege zwischen uns gegeben. Machen wir Schluss, fangen wir neu an. Das war die Grundlage dann für die Wiedervereinigung Europas, auch wenn sie heute sehr in Gefahr ist. Aber immerhin, also wir brauchen das unter Menschen, neu anfangen dürfen. Das ist eine Gnade, ein Geschenk.
Die Gerechtigkeit hat aber schon auch ihren Wert. Sie ist nicht nur eine Rückfallposition.
Die Gerechtigkeit ist das die Fundamente, die grundlegende Dimension, eine Barmherzigkeit, die gegen die Gerechtigkeit verstoßen würde. Das wäre eine Pseudogerechtigkeit, das ist klar, das ist die Grundlage. Aber es ist sozusagen das Minimum, von dem man anfängt. Und die persönliche Zuwendung, die man ja nie rechtlich regeln kann, das ist die überschreitet dadurch die bloße Gerechtigkeit.
Ist das nicht auch ein bisschen die Flucht vor der gerechten Strafe, wenn ich gleich an die Barmherzigkeit appelliere?
Nein, vor der gerechten Strafe kann man nicht fliehen. Aber Gott sei Dank dürfen wir darauf vertrauen, dass am Schluss die Barmherzigkeit Gottes siegt. Jesus ist am Schluss ein gerechter Richter nach unserer Vorstellung. Aber der ist der gerechte Richter, der für mich gestorben ist. Deshalb darf ich darauf vertrauen, am Schluss zählen dann die Werke der Gerechtigkeit, also die Botschaft der Gerichtsrede Jesu, was sie für mich getan hat. Alles andere, dem können wir nicht kommen. Aber das, was wir anderen getan haben, haben wir Jesus getan. Er kennt uns sozusagen wieder am Schluss, wenn wir kommen. Oh, dich kenne ich schon, also darfst du auch zu mir kommen. Also ich denke, man sollte die frohe Botschaft sehen und nicht neidig sein, wenn Gott größer ist in seiner Barmherzigkeit. Wir sind darauf angewiesen.
Jeden Tag betet die Kirche die Psalmen und darin wird oft um Hilfe und Beistand gebetet. Mir scheint, dass wenn der Beter selber Opfer ist, wenn ihm also etwas angetan wurde oder angedroht wird, dann betet der Psalm, verschaffe mir Gerechtigkeit, o Herr. Wenn der Beter aber selber Täter ist, also Sünder ist, dann appelliert der Psalm an die Barmherzigkeit. Da ist die Psalmensprache schon ein bisschen verräterisch, wie ich finde. Der eine scheint Vergeltung zu wollen, der andere will irgendwie aus dem Schussfeld.
Das ist eine Spannung drin, aber die geht bei Jesus ja so weit bis zur Feindesliebe. Da sagt schon Sigmund Freud, das ist absurd, das kann man nicht, den Feind lieben. Und das ist auch sehr schwierig im konkreten Fall. Und trotzdem, natürlich fängt Gott erwartet von mir, dass so wie ich von ihm erwarten kann, dass er mir nochmal seine Chance gibt, dass ich auch dem anderen noch eine Chance gebe, dass wir gemeinsam Zukunft und Hoffnung haben können. Sonst bewegt man sich in dem Circulus Viciosus, in dem Teufelskreis. Der tut mir was Böses, ich räche mich und dann rächt er sich wieder. Das geht immer so weiter. So haben wir es in der Geschichte ja oft gemacht. Und ich denke, das ist keine absurde Botschaft, wie Freud sagt, sondern das ist eine sehr vernünftige Botschaft, Schluss zu machen mit diesem Kreislauf der Gewalt und sich neu eine Chance zu bieten.
Papst Franziskus spricht oft von Barmherzigkeit. Das wird jetzt aber auch von ihm selber verlangt. Etwa beim synodalen Prozess, wenn in Bezug auf zum Beispiel wiederverheiratete Geschiedene verlangt wird, dass die Kirche hier jetzt barmherzig sein müsse. Kann man Barmherzigkeit so einklagen?
Nein, einklagen kann man Barmherzigkeit natürlich nicht. Das ist eine freie Zuwendung und man kann es nicht einklagen. Man muss selber was dafür tun. Ich glaube, bei den wiederverheirateten Geschieden ist das schon ein, wie man so sagt, ein Bußweg, eine Besinnungszeit und Begleitungszeit notwendig. Das muss geklärt werden, da muss aufgearbeitet werden und dann ist eine Wiederzulassung in bestimmten einzelnen Fällen denkbar und möglich, wenigstens nach der Mehrheit der Synode, wie es am Schluss sich herausgestellt hat. Also das ist nicht eine einklagbare Sache. Die Barmherzigkeit von Gott her setzt natürlich voraus, dass ich nach Barmherzigkeit rufe und das heißt auch anerkenne, dass ich gesündigt habe und schuldig geworden bin. Sonst würde Gott mir seine Barmherzigkeit fast aufzwingen. Also Gott, das ist auch ein Werk seiner Barmherzigkeit, dass er meine Freiheit ernst nimmt, ob ich will oder nicht will. Also die Bekehrung, die Umkehr, die ja selbst wieder Gnade ist, ist vorausgesetzt.
Gibt es so etwas wie eine falsche Barmherzigkeit, die zu sehr nachgibt?
Das ist selbstverständlich. Wenn ich, sagen wir, Eltern, die immer nachgeben ihren Kindern und tun, was die so wollen, bloß damit sie Ruhe haben, das ist eine falsche Form der Barmherzigkeit. Die Kinder werden verzogen und nicht erzogen. Also es gibt sicher Pseudobarmherzigkeit. Oder wenn ich einen Menschen einfach schone und ihm nicht die Wahrheit sagen will, das ist auch eine Pseudobarmherzigkeit. Das gibt es schon. Mit Barmherzigkeit kann man, wenn man es missversteht, auch Schindluder treiben, so die Barmherzigkeit Gottes, schließt er auch bei Gott den Zorn Gottes nicht aus. Gottes Zorn ist ein Zeichen seiner, ein Ausdruck seiner Liebe. Er verbrennt sozusagen im Feuer seines Zorns auch das Unrecht und die Gewalt, die in der Welt ist. Also man darf sie nicht nivellieren und simplifizieren und heruntersetzen, die Barmherzigkeit. Jesus ist immerhin um der Barmherzigkeit willen bis ans Kreuz gegangen. Also das ist nicht ein Christentum zu billigen Preisen.
Und wie unterscheide ich dann die richtige von der falschen Barmherzigkeit?
Also das Kriterium ist, dass es wirklich dem anderen hilft und ihm nicht in eine Scheinwelt, eine Traumwelt hineinversetzt. Und also das Kriterium ist, hilft dem anderen und nützt dem anderen und fördert den anderen und fördert ihn aber nicht im Nichtstun. Etwa ein Taugenichts, immer Geld zu geben, ja, da helfe ich ihm letztlich nichts und bestätige ihn in einer falschen Haltung. Ich muss dann schon erwarten, dass er das, was er tun kann, auch tut. Und dann kann ich ihm Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Also das Prinzip ist schon, was tut dem anderen wirklich gut? Und das andere ist eine Nachgiebigkeit, wo ich ihm im Grunde nur schade.
Nochmal zurück zur Gerechtigkeit. Wenn man heute Theologie studiert oder Debatten etwa um die ökumenische gemeinsame Erklärung verfolgt, dann begegnet man Begriffen wie Rechtfertigung, wie bekomme ich einen gerechten Gott, Martin Luthers und so weiter. Wie bekommen wir denn nun die Barmherzigkeit in die Theologie hinein?
Gut, das war die große Entdeckung, die Luther, oder Wiederentdeckung besser gesagt, Luther, die er gemacht hat, dass die Gerechtigkeit Gottes im Römerbrief nicht die strafende, die passive Gerechtigkeit ist, sondern die aktive, dass er uns recht macht. Gott befreit uns zu unserer Gerechtigkeit. Nach der Botschaft der Bibel sind wir nicht mehr frei, wir sind der Sünde und dieser Welt verhaftet. Und Gott befreit uns, setzt uns erst wieder frei, er macht uns gerecht. Also diese aktive Gerechtigkeit. Insofern ist in der Rechtfertigungsbotschaft, wie wir sie gemeinsam mit den Lutheranern wieder entdeckt haben und bezeugen, ist im Grunde eine Barmherzigkeitstheologie im Hintergrund.
Also kümmert sich Theologie heute Ihrer Meinung nach angemessen um die Frage von Barmherzigkeit?
Ja gut, die Theologie der letzten Jahrzehnte hat sie ziemlich vergessen gehabt, das muss man zugeben. Das ergibt sich auch, wenn man die Lehrbücher so durchgeht. Im Unterschied natürlich zur Volksfrömmigkeit oder auch zur Liturgie, wir beten jeder Eucharistie, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, oder in der Frömmigkeitsform der Mystik, und da ist sie immer gegenwärtig gewesen. Die Theologie hat sie vernachlässigt und vergessen, und deshalb auch eine gewisse Verwunderung, dass der Papst sie jetzt wieder sozusagen hervorholt und dabei das Zentrum der Botschaft Jesu wieder ins Bewusstsein rückt.
Ich darf nachfragen, gilt das auch für Ihre eigene Theologie?
Ich muss gestehen, als ich dann das Buch über Barmherzigkeit geschrieben habe und dann gelesen habe, was ich selber in der Gotteslehre, da kommt die Barmherzigkeit auch kaum vor. Das ist wahr. Ich habe sie also auch übersehen gehabt und muss es auch zugeben. Das war in den letzten Jahrzehnten sozusagen nicht drin, und es ist wichtig, dass das jetzt wieder zum Vorschein kommt.